Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2. Willkommen bei Kontext zu einer Ausgabe über die arktische Region und das internationale Interesse an den Bodenschätzen rund um den Nordpol. Früher nannte man die Polkappen der Erde poetisch das ewige Eis. Angesichts der Klimaerwärmung ist das allerdings nicht mehr so sicher. Dazu so viel. Heute steht eines der umfangreichsten Wissenschaftsprojekte aller Zeiten in seiner Halbzeit. Das internationale Polarjahr, das vor einem Jahr startete. 50.000 Wissenschaftler aus 60 Nationen erforschen dabei die Veränderungen der Polarregionen. Mit Satelliten, Schlitten und Bojen, vom All, der Erde und vom Wasser aus, untersuchen Forscher, wann, wo, warum, wie viel Eis schmilzt und erstellen daraus Prognosen für die Zukunft. Mit besonderer Aufmerksamkeit werden dabei die Entwicklungen um den Nordpol verfolgt. Denn je weniger Eis, desto eher lassen sich die vermuteten Bodenschätze ausbeuten. Hintergründe in der Sendung von Madeleine Amberger.
Man glaubt immer, Eis sei schlicht weiß. Doch das stimmt nicht. Es schillert in wunderbaren Blauschattierungen. Leider scheint die Sonne nicht oft. Doch wenn sie über dieser öden weißen Weite herauskommt, ist der Anblick spektakulär.
Eigentlich hatten es Larry Meyer immer die Tropen angetan. Doch seit der Ozeanograph von der Universität New Hampshire von Berufswegen jedes Jahr mehrere Wochen in der Arktis forscht, hat er die Schönheit der Polarwelt entdeckt. Nördlich von Alaska vermisst Larry Meyer vom Eisbrecher Healy aus den Meeresboden. So problemlos wie im Sommer 2007, sagt er, sei seine Arbeit noch nie verlaufen.
Das Eis hat ganz anders ausgesehen. Es gab sehr viel Bruchwerk von altem, dickem Packeis. Die Stücke waren 2 bis 3 Meter dick, relativ klein und hatten diese wunderschöne blaue Farbe. Wir hatten den Eindruck, dass das ganzjährige Eis am Auseinanderbrechen ist. Das macht es für uns leichter, eine Karte des Meeresbodens zu erstellen, doch für den Zustand der Arktis ist das ein schlechtes Zeichen.
Im internationalen Polarjahr, das noch bis 2009 dauert, reiht sich eine Hiobsbotschaft an die andere. Die große Eisschmelze erreichte 2007 einen neuen Rekord. Noch nie war die Eisdecke im Sommer so sehr geschrumpft wie in dem Jahr. Forscher prophezeien nun, dass der arktische Ozean nicht erst in 35, sondern bereits in 5 Jahren die Sommermonate über eisfrei sein könnte. Stefanie Pfirmann, Arktisforscherin am New Yorker Barnett College, ist davon überzeugt, dass 2007 noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Das Problem ist, dass die Ereignisse des vorigen Sommers bestimmen, was diesen Winter geschieht. Es ist so viel Eis geschmolzen, dass die oberen Wasserschichten sich mehr erwärmt haben als früher. Das erschwert die Entstehung einer neuen Eisdecke. Sie wird dünner ausfallen und daher im nächsten Sommer leichter schmelzen. Wir Arktisforscher diskutieren schon die längste Zeit darüber, dass es einen Kipppunkt geben wird. Früher hat man angenommen, dass die Erwärmung linear abläuft und die letzten 20 Jahre ist das Eis im Wesentlichen auch langsam und stetig zurückgegangen. Doch nun sehen wir plötzlich diesen drastischen Rückgang. Studien zufolge könnte das bedeuten, dass die Schmelze ab jetzt sehr rasch fortschreitet.
Nicht jeder ringt über diese Entwicklung vor Verzweiflung die Hände. Denn wirtschaftlich ist eine eisfreie Arktis höchst reizvoll. Es locken Gewinne aus Tourismus, Handelsschifffahrt und Bodenschätzen. Davon würden nicht nur Konzerne, sondern auch die Inuit und andere Nordvölker profitieren. Deren Lebensstandard liegt derzeit deutlich unter dem jeweiligen Landesdurchschnitt. Doch viele fürchten den unweigerlichen Preis der industriellen Erschließung. Eine drastisch erhöhte Umweltbelastung. Freilich, bis es soweit ist, wird es noch Jahre dauern. Denn zunächst einmal gilt es, die Besitzverhältnisse zu klären.
Der arktische Meeresboden soll reiche Vorkommen an Öl und Erdgas in sich bergen. Wer darauf Anspruch hat, wird im Rahmen der Seerechtskonvention der Vereinten Nationen entschieden. 5 arktische Anrainerstaaten stehen miteinander in Konkurrenz: Russland, Norwegen, Kanada, die USA und Dänemark, das Ansprüche wegen Grönland anmeldet. Bisher pochte kein Land so medienwirksam auf seine Rechte wie Russland. Im August 2007 pflanzte ein Taucherteam eine russische Flagge aus rostfreiem Titan unter dem Nordpol auf, in mehr als 4000 Metern Tiefe. Peter Taksøe Jensen, Staatssekretär in der Rechtsabteilung des dänischen Außenministeriums, beschreibt die Reaktion der Dänen auf das russische Spektakel.
That was more, in our view, something that we noted with a smile, and it has really drawn attention.
Wir haben darüber geschmunzelt. Doch die Medien sind selbstverständlich dadurch auf das Thema aufmerksam geworden. Sowohl wir als auch die Russen wissen, dass eine solche Aktion keinen Einfluss auf den rechtlichen und politischen Ablauf in diesem Prozess hat. Jedem ist klar, dass man im 21. Jahrhundert keine territorialen Ansprüche stellt, indem man eine Flagge in den Meeresboden rammt. Wir haben das nicht ernst genommen.
Jetzt wird die UNO aufgrund der geologischen Gegebenheiten über die tatsächlichen Ansprüche entscheiden. Grundsätzlich gehören 200 nautische Meilen vor der Küste, das sind umgerechnet 371 Kilometer, zum Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates. Sollte sich jedoch der Kontinentalschelf, also die Fortsetzung des Festlandes unter Wasser, darüber hinaus erstrecken, dann kann ein Staat maximal 350 nautische Meilen als exklusive Wirtschaftszone für sich beanspruchen. Das Zusammentragen der geologischen Daten ist mühsam und teuer. Kanada und Dänemark haben sich daher zum Kartieren der für sie relevanten Zonen des Meeresbodens zusammengeschlossen. Peter Taksøe Jensen beschreibt den ganzen Prozess als geradezu exemplarisch kooperativ. Ähnliche Beteuerungen von Kooperation und Brüderlichkeit hört auch Rob Hebbard von seiner Regierung. Der kanadische Politologe am Arctic Institute of North America der Universität Calgary ist überzeugt, solche Freundschaften werden in die Brüche gehen.
Who is going to have ownership over what conceivably could be millions, if not billions?
Der Anspruch auf eine bestimmte Region kann Millionen, wenn nicht Milliarden Dollar wert sein. Selbstverständlich wird es heiß hergehen, wenn der Kuchen aufgeteilt wird, denn Überschneidungen sind unvermeidlich. Zwischen Kanadiern und Dänen ist kein Disput zu erwarten, aber man kann nie wissen. Strittiges Terrain gibt es zwischen Kanada und den USA, zwischen Russland und Norwegen, sowie zwischen USA, Kanada und Russland. Und wenn man dann bedenkt, welche Haltung Russland in jüngster Zeit gegenüber dem Westen eingenommen hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass von dem Kooperationsgeist viel übrig bleibt.
And quite frankly, I can't see how we can keep that in a cooperative spirit of just simply working out for the best of everyone else.
Eine der am heftigsten umstrittenen Regionen ist der Lomonossow-Rücken. Dieses massive Unterwassergebirge zieht sich über eine Länge von 1800 Kilometern und ragt rund 3000 Meter vom Meeresgrund empor. Russland reklamiert die Formation mit Nachdruck für sich als natürliche Fortsetzung seines Festlands. Aber auch Kanada und Dänemark melden Ansprüche an. Über eines sind die Geophysiker wenigstens einig: Der Lomonossow-Rücken war vor 60 Millionen Jahren tatsächlich Teil des eurasischen Kontinents. Das macht ihn jedoch nicht zwangsläufig zu einem Stück von Russland. Jim Cochrane vom geologischen Lemont-Observatorium der Columbia-Universität vermutet, dass in diesem Fall die Anwälte das letzte Wort haben werden. Das liegt nicht nur an der schwierig zu erforschenden Geologie, sondern auch an unklaren Definitionen. Wissenschaftlich versteht man etwas anderes unter einem Festlandsockel als in der vor mehr als 20 Jahren formulierten Seerechtskonvention. Jim Cochrane erklärt zunächst, an welchem Punkt für Geologen ein Kontinentalschelf endet.
What you see is there's a very sharp break and it gets deep. Man sieht deutlich, dass das Terrain plötzlich scharf abfällt. Es wird sehr rasch, sehr tief. Das betrachten die meisten als das Ende des Festlandzockers. Hier geht die Fortsetzung des Kontinentes in den eigentlichen Meeresboden über. Rechtlich gibt es für diese Linie nun zwei Definitionen. Die eine hat mit der Krümmung des Abhanges zu tun, wo dieser zum Meeresboden abfällt. Die andere Definition orientiert sich an den Gegebenheiten von Sri Lanka, wo kein Festlandzockel existiert. Das Terrain fällt sofort steil ab. Doch dort sammeln sich viele Sedimente. Ein Kriterium ist nun, woher diese Sedimente stammen. Als Antragsteller kann man sich also von den beiden Varianten jene aussuchen, die einen möglichst großen Gebietszuwachs verspricht.
Der Meeresboden des Arktischen Ozeans ist nicht ganz so geheimnisvoll, wie man meinen könnte. Denn die russische und die amerikanische Marine durchkreuzen die Nordpolregion schon seit Jahrzehnten. Doch diese Daten sind großteils streng geheim und Wissenschaftlern nicht zugänglich. Die Forscher müssen ihre Vermessungen zum Kartieren des Meeresbodens deshalb selbst vornehmen. Die meisten öffentlich zugänglichen Daten haben die Amerikaner zusammengetragen. Seit 2003 finanziert der Staat Larry Myers Expeditionen auf der Healy, einem mit modernsten Geräten ausgestatteten Eisbrecher. Die derzeit beste Methode, um große Flächen relativ genau zu erfassen, bietet das sogenannte Multi-Beam Sonar System. Auch das deutsche Forschungsschiff Polarstern ist damit ausgerüstet. Die modernsten Geräte befinden sich auf dem ganz neuen schwedischen Eisbrecher Odin. Larry Meyer erklärt das Multi-Beam Sonar System.
If we think about
Es funktioniert im Prinzip wie ein Echolot auf einem Fischerboot. Man schickt einen Ton, einen sogenannten Ping, hinab. Dieser breitet sich wie ein Kegel aus, trifft auf den Meeresboden und wird davon reflektiert. Daraus kann man jedoch nur die Tiefe in der Mitte dieses Kegels ablesen. Das ist eine einzige Zahl. Bei einem Multi-Beam Sonar System wird dieser Ton über eine größere Fläche aufgefächert und man bekommt auf diese Weise hunderte Daten. Jede Feder dieses Tonfächers sozusagen entspricht einer Messung.
Weil es viel zu wenig Daten gibt, ist es schwierig, präzise Angaben über Bodenschätze zu machen, sei es zu Land oder auf dem Meeresgrund. In Kanada und Russland gibt es Gold- und Diamantenminen. Die Vermutung liegt nahe, dass sich auf derzeit noch eisbedecktem arktischen Land weitere finden werden. Auch über Nickel- und Uranvorkommen wird spekuliert. Häufig hört man auch, dass sich im Arktischen Ozean etwa 25% der Öl- und Erdgasreserven der Erde verbergen sollen. Diese Zahl stammt vom Geologischen Dienst der Vereinigten Staaten. Wissenschaftler wie Jim Cochran betrachten sie als sehr grobe Schätzung auf der Basis von Vergleichen mit ähnlichen geologischen Formationen. Denn wie viel tatsächlich in den arktischen Untiefen steckt, weiß keiner. Und selbst wenn in einigen Jahren alle Besitzverhältnisse geregelt und erfolgreiche Probebohrungen durchgeführt worden sind, wird es bis zur Ausbeutung dieser Bodenschätze noch eine ganze Weile dauern. Alle Handelsschiffe, die zwischen Pazifik und Atlantik verkehren, müssen derzeit durch das Nadelöhr des Panamakanals navigieren. Wäre die Arktis in Zukunft zumindest für einen Teil des Jahres eisfrei, würde das viel Zeit und Treibstoff sparen. Doch Forscher vom kanadischen Arctic Institute of North America der Universität Calgary haben jüngst auf neue Tücken des Eises aufmerksam gemacht. Dazu muss man eins verstehen, so der Geograf John Yeckel: Eis ist nicht gleich Eis.
First year ice is ice that is typically has much more salt content into the ice.
Einjähriges Eis hat einen höheren Salzgehalt und ist daher nicht so fest wie salzfreies Eis. Mehrjähriges Eis hat bereits mehrere Schmelzprozesse durchlaufen. Dabei rinnt viel Salz in den Ozean ab. Wenn es friert, nimmt es durch den niedrigeren Salzgehalt an Festigkeit zu. Mehrjähriges Eis ist hart wie Beton.
In fact, multi-year ice has a similar strength to that of concrete.
Im Sommer 2007 ließ sich beobachten, dass das Packeis aufgrund der Klimaerwärmung in Stücke brach. John Yeckel beschreibt, wozu das führen kann.
While the Canadian archipelago waters and the Canadian Arctic waters are linked to the Arctic Ocean.
Der kanadische Archipel nördlich des Festlandes ist durch verschiedene Kanäle und Wasserstraßen mit dem arktischen Ozean verbunden. Über diese können Brocken von hartem, mehrjährigen Eis von offenem Meer in die Region des Archipels und schließlich in die Schifffahrtsrouten der Nordwestpassage driften. Die Dynamik des Eises im Archipel ist eine ganz andere als die auf dem Ozean. Wir wissen, wie Eis sich auf hoher See verhält. Doch im Raum des Archipels, wo es auch Land gibt, ist es schwierig, auf den Satellitenbildern abzulesen, was vor sich geht. Es ist schon mühsam, auf den Bildern das Land vom Eis zu unterscheiden.
Satellite remote sensing is a little bit difficult to discern where the ice is.
Dass ein solches Szenario nicht aus der Luft gegriffen ist, beweist ein Unfall im November 2007 am anderen Ende der Weltkugel in der Antarktis. Das Touristenschiff Explorer rammte einen Brocken von mehrjährigem Eis und der durchbohrte den Rumpf des Schiffes. Die 100 Passagiere und 54 Besatzungsmitglieder konnten zwar gerettet werden, doch das Schiff sank. Solche Unfälle wären künftig auch in der Arktis denkbar. Selbst ein noch so aufmerksamer und pflichtbewusster Kapitän, der sich laufend über die neuesten Satellitendaten informiert, wäre davor nicht gefeit. Der arktische Tourismus lässt sich zwar nicht mit der Karibik vergleichen, doch er wächst stetig. Es locken die Schönheit des Eises unter glitzernder Sonne, die klare kalte Luft und das unendliche Weiß, das sich so unberührt, so sauber ausnimmt. Doch dieser Eindruck stimmt nur bedingt, denn Umweltverschmutzung gibt es auch im hohen Norden. Die Kanadier entdeckten schon vor 20 Jahren, dass die Indianer im Norden, die Inuit, höher mit Schadstoffen belastet waren als Menschen in Industriegebieten. Stefanie Pfirmann erklärt, wie die Schadstoffe in den hohen Norden kommen.
There's a, what's called a cold trapping effect. So what happens is that contaminants that some contaminants that we release to the environment volatilize. They kind of like
evaporate. Es gibt eine sogenannte Kältefalle. Schadstoffe entweichen bei hohen Temperaturen als Gase in die Atmosphäre. Wenn es kälter wird, kondensieren sie. Wenn nun etwa solche Stoffe in Regionen um den Äquator freigesetzt werden, wandern sie nach Norden, kondensieren, steigen im nächsten Sommer wieder auf und wandern weiter nordwärts. Der kälteste Ort der nördlichen Hemisphäre ist die Arktis. Die Schadstoffe sitzen hier fest und können dem Leben im arktischen Ozean schaden. Viele dieser Stoffe sind sehr stabil und bauen sich lange Zeit nicht ab.
Once they're there, they're going to be there for a long time. And many of these contaminants are very stable and they exist for a long period of time without degradation.
Am Pol sammeln sich also die Sünden der Vergangenheit. Viele der Chemikalien, die im hohen Norden festsitzen, sind schon seit Jahren verboten, wie etwa die sogenannten PCBs. Diese polychlorierten Biphenyle wurden früher zum Beispiel in Elektrokondensatoren, Waschmaschinen oder Lacken verwendet. Stefanie Pfirmann beschreibt, wie diese in die Nahrungskette eindringen.
We're working with some colleagues who were looking at contaminants in snow. So these were ones that had been deposited.
Wir haben mit Kollegen zusammengearbeitet, die Schadstoffe im Schnee untersucht haben. Diese waren über die Atmosphäre auf die Eisoberfläche gelangt. Im Sommer, wenn das Eis schmilzt, laufen die Schadstoffe mit dem Schmelzwasser in den Ozean. Eines hat uns große Sorge gemacht. Das Eis, das sich im Norden von Sibirien und Alaska aufbaut, läuft trichterförmig östlich von Grönland aus. Wenn das Eis im Sommer schmilzt, wird alles frei, was sich darin gefangen hat. Schadstoffe, Sedimente, Treibholz. Und all das wird ausgerechnet zur sogenannten Frühlingsblüte des Phytoplanktons freigesetzt, wenn in der Arktis die größte biologische Produktivität herrscht.
Was Stefanie Pfirmann hier beschreibt, wird zwar als Blüte bezeichnet, doch eigentlich handelt es sich um eine Phase explosiver Vermehrung von Phytoplankton. Dies ist eine notwendige Nahrungsquelle für Meerestiere. Und die werden wiederum von anderen Tieren gefressen. Je höher die Position in der Nahrungskette, desto höher die Belastung durch PCBs.
Die Stoffe wurden etwa im Fettgewebe von Eisbären festgestellt. Angesichts der bereits bestehenden Umweltbelastung sehen Forscher einer Erschließung der Arktis verständlicherweise besorgt entgegen. Es braucht nicht viel Fantasie, sich die Zukunft auszumalen.
What we expect to have happen is that we'll have an increase in emissions to the atmosphere, we'll have a greater potential for spills.
Wir rechnen mit mehr Emissionen in der Atmosphäre, mit einem erhöhten Risiko für mehr Unfälle von Öltankern, mit mehr Lärm, mehr Verkehr, noch mehr Schadstoffen.
Die Arktis ist zwar eine unwirtliche, doch keine völlig verlassene Region. Mary Simon ist Direktorin der kanadischen Inuit-Organisation Inuit Tapirit Kanatami.
The Arctic is not a well understood region of Canada or even of world.
Die Arktis ist eine der Regionen auf der Welt, über die Leute nicht viel wissen. Die meisten meinen, es sei eine trostlose, isolierte, unbewohnte Gegend. Doch hier leben die Inuit und andere Nordvölker. Die Arktis ist mehr als eine entlegene Region mit schönen weißen Landschaften und Eisbären. Hier werden Familien gegründet, hier müssen Probleme gelöst werden.
It's a place where people live, where families are raised, where problems need solving.
Weltweit leben rund 4 Millionen Menschen im hohen Norden. Ein Zehntel davon gehört verschiedenen Nordvölkern an. Die Inuit zählen dabei zu einer der größten ethnischen Gruppen. Sie sind in Sibirien, Alaska, Kanada und Grönland beheimatet. Mit Mary Simon haben sie in Kanada eine streitbare Fürsprecherin. Die ehemalige kanadische Botschafterin in Dänemark drängt schon jetzt auf Verhandlungen, falls tatsächlich in Zukunft Öl gefördert und die Nordwestpassage für Schiffe befahrbar wird.
In order to avoid catastrophes,
um künftige Katastrophen etwa durch Öllecks zu verhindern, arbeiten wir schon jetzt mit den Leuten im Norden an Einsatzmaßnahmen für den Ernstfall. Denn wenn tatsächlich etwas passieren sollte, dann muss man dafür gerüstet sein. Auch Schifffahrtsrouten müssen ausgehandelt werden, damit die Tiere zu Land und zu Wasser nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sie aus der Region verschwinden. Denn sie stellen für viele Inuit die Hauptnahrungsquelle dar. Man muss also viele verschiedene Dinge gleichzeitig berücksichtigen.
Die Zeiten, als Nordamerikas Ureinwohner sich ausbeuten und die Bodenschätze auf ihrem Land wegnehmen ließen, sind lange vorbei. Heute sind die Inuit etwa an den Gewinnen der Gold- und Diamantenminen in der kanadischen Tundra beteiligt. Ähnliche Verhandlungen sind im Rahmen des Mackenzie-Pipeline-Projekts im Gange. Der Bau der Pipeline ist zwar noch nicht einmal bewilligt, doch Mary Simon steht bereits jetzt in Verhandlungen mit Ölfirmen, der kanadischen Regierung und lokalen Inuit-Vertretern. Sie erwartet sowohl vom Staat als auch von den Betreibern der Pipeline langfristige Investitionen in die Infrastruktur und das Bildungswesen.
It also goes to the fact that we have a very young population in the north.
Man muss eines bedenken. Die Bevölkerung im Norden ist sehr jung. Etwa die Hälfte der Menschen sind nicht älter als 25 Jahre. Diese vielen jungen Leute brauchen Arbeitsplätze. Daher ist die Ausbildung sehr wichtig. Das Bildungssystem muss so strukturiert sein, dass es auf die Art von Jobs vorbereitet, die durch die künftigen Projekte geschaffen werden.
That will cater to the types of jobs that will be coming out of these development projects.
Eine eisarme Arktis, die sich zur wirtschaftlichen Erschließung anbietet, ist für die Inuit die große Chance, sich dem kanadischen Lebensstandard anzugleichen. Die statistischen Daten für die kanadischen Ureinwohner sind deprimierend. Eine sinkende Lebenserwartung, eine Selbstmordrate, die 11-mal höher ist als landesweit, ein um die Hälfte niedrigeres Einkommen als sonst in Kanada. Vorläufig befürworten nur die jungen Inuit die kommende wirtschaftliche Entwicklung ohne Vorbehalte. Die Älteren sehen der Zukunft mit gemischten Gefühlen entgegen. Zum einen glauben sie an den künftigen Reichtum erst dann, wenn er sich tatsächlich eingestellt hat. Zum anderen wissen sie, ihr traditionelles, naturverbundenes Leben wird im Zuge des Fortschritts sicher auf der Strecke bleiben.
die Arktis und das Interesse an den Schätzen dort. Es war eine Sendung von Madeleine Amberger. Kontext ist um 18.30 Uhr nochmals zu hören hier auf DRS2 oder ab Mittag auch im Internet unter www.drs2.ch. Und morgen in Kontext von der Zukunft in riskanten Zeiten. Der Klimawandel, Terrorismus, politische Risiken, vor allem aber auch solche der Finanzwelt machen die Zukunft unsicher. Über solche Unsicherheiten und Risiken diskutiert man am World Economic Forum WEF in Davos. Dazu Kontext morgen um 9.05 Uhr.